Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich um die Ärztinnen, die in den historischen Kontext tatsächlich in Österreich und darüber hinaus in der Habsburg-Monarchie praktiziert haben, aber die alle ihre Ausbildung in der Schweiz machen musste. Informantin ist heute Privatdozentin Dr. Sabine Veits-Falk. Sie ist in vielerlei Funktionen hier. Sie ist zum einen die Leiterin des Stadtarchivs der Stadt Salzburg und sie hat sich habilitiert mit einer, ich würde sagen, 600 Seiten langen Habilitationsschrift über die sogenannten Schweizer Ärztinnen der Habsburg-Monarchie. Das ist ein sehr spannendes Buch, viele Namen hat man noch nie gehört. Und ich darf Sabine heute über diese Frage, warum waren das Schweizer Ärztinnen, interviewen. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz umfassende Geschichte ist, was Frauen in der Medizin einfach so für interessante Wege gehen mussten, unter anderem über die Schweiz. Sabine, vielen herzlichen Dank, dass du zum Interview kommst. Und die erste Frage ist eigentlich so, wie kommt man auf so ein Thema?
Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über mein Buch und über das ganze Projekt hier, mich mit dir unterhalten zu können. Ja, wie bin ich zu diesem Projekt gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte und hat begonnen mit einem Buch über Rosa Kerschbaumer, die erste in Österreich praktizierende Ärztin, die in der Stadt Salzburg eine Augenklinik geführt hat. Da habe ich 2008 in der Schriftenreihe des Stadtarchivs ein Buch geschrieben und Rosa Kerschbaumer ist mir aufgefallen, weil ich zuvor eingeladen war, beim Frauentag eine Rede zu halten über Pionierinnen in Salzburg. Und da war sie die interessanteste Frau für mich. Warum? Sie hat 1890 als Ärztin praktiziert und da habe ich mir gedacht, wie geht das? Frauen durften doch erst ab dem Jahr 1900 in der Habsburger Monarchie überhaupt Medizin studieren. Wieso steht da ein Doktortitel auf dem Jahresbericht drauf? Dann zwar schon gemeinsam mit ihrem Mann, Dr. Friedrich Kerschbaumer. Das war das eine und dann bin ich eben drauf gekommen, sie war eine gebürtige Russin, die in der Schweiz Medizin studiert hatte, dann in Salzburg gemeinsam mit ihrem Mann eine Augenklinik eröffnet hat, 1890, und dann diese Augenklinik erfolgreich geführt hat, aber 1896 wieder weggegangen ist, in Russland war, in Georgien war, kurz wieder nach Wien gekommen ist, dort nicht wirklich Fuß fassen konnte und dann mit 60 Jahren im Jahr 1911 in die USA ausgewandert ist, wo sie dann auch gestorben ist. Also ein ganz spannendes Frauenleben, an dem sich an dieser Biografie hat sich gezeigt, dass es abseits der ganzen Geschlechterzuschreibungen so viele Möglichkeiten gibt. Und Rosa Kerschbaumer hat sich selbst und auch von den Zeitgenossinnen wurde sie als Ausnahmefrau bezeichnet. Und das hat mich dann interessiert, war sie wirklich so eine Ausnahmefrau oder gab es da andere auch?
Und dann hast du dir die anderen Ärztinnen angeschaut. Vielleicht kannst du kurz umreißen, wie die Situation war.
Frauen durften, wie gesagt, erst ab dem Jahr 1900 in der Habsburger Monarchie Medizin studieren. Trotzdem habe ich recherchiert und bin auf ein Grüppchen von Frauen gekommen. Es waren 29, die ich gefunden habe und das Erstaunliche war, aus allen Teilen der Monarchie, also auch aus Teilen, die heute zu Polen, zur Ukraine gehören, zu Serbien, zu Bosnien und Herzegowina, Frauen aus allen Gebieten haben die Chance ergriffen, dass sie in der Schweiz Medizin studierten. Also sie haben es auf sich genommen, das muss man sagen, quasi ihre Herkunftsgebiete zu verlassen, sind in die Schweiz gegangen, sind da auf eine ganze Reihe auf Hürden gestoßen, aber es war dort möglich, haben ihren Doktortitel erworben und dann kam die nächste Hürde, sie waren Ärztinnen, sie hatten einen Doktortitel, aber sie wurden in den Quellen Schweizer Ärztinnen genannt, weil sie hatten eben diesen Doktortitel in der Schweiz erworben und es war sogar ein bisschen bisschen herablassend bezeichnet. Also es war nicht dieser Doktortitel, er war in der Monarchie, war er nicht gültig, er war nicht anerkannt.
Warum gab es denn die Möglichkeit in der Schweiz? So ganz als wahnsinnig fortschrittlich gelten die ja auch nicht.
Das ist wirklich eine spannende Frage, wenn wir daran denken, wann es das Frauenwahlrecht in der Schweiz gab. In der Schweiz waren es auch zuerst, was die Universität Zürich, eine relativ junge Universität, und dann die Universität Bern. Und damals gerade herrschte so eine demokratische Aufbruchstimmung in der Schweiz und auch einige, auch männliche Ärzte, die zur Zeit der bürgerlichen Revolution 1848 dann in die Schweiz gegangen sind, weil in Deutschland wieder so eine repressive Stimmung da war. Also diese fortschrittlichen Ärzte waren auch in Zürich, und es gab zuerst eine Russin, die sich um Aufnahme bemüht hat. Das hat man ja gar nicht ernst genommen, hat man sich gedacht, naja, dann soll die halt einmal studieren bei uns. Und als sie aber dann tatsächlich promovieren wollte, hatten sie ein Problem, weil dann musste das auch in einen rechtlichen Rahmen gepackt werden. Und das war dann auch der Anlass, dass man gesagt hat, ja, Frauen dürfen in Zürich studieren. Und eine Kollegin aus der Schweiz hat das dann auch sehr treffend formuliert. Die hat dann gesagt, naja, es gab ja Studiengebühren, und in der Schweiz war man dann froh, dass man auch von Frauen Studiengebühren einnehmen konnte. Also so mit einem Augenzwinkern. Aber ja, diese beiden Universitäten sehr früh, die Universität Basel und auch die Universität Genf, kamen dann etwas später hinzu, weil das war in europäischen Ländern ganz unterschiedlich, aber in der Schweiz konnte jede Universität selbst entscheiden, wann Frauen aufgenommen wurden. Und da bin ich jetzt auch bei einem wichtigen Aspekt, also junge Einrichtungen oder junge medizinische Fächer, bei denen nicht so viel Prestige damit verbunden war, so viel Standesdünkel, die waren, und das ist auch heute noch so und in ganz vielen anderen Bereichen, die waren eher offen, auch Frauen aufzunehmen. All die, die sich auf lange Traditionen berufen haben und Angst gehabt hätten um ihren Ruf, weil wenn Frauen jetzt an einer Institution studieren, dann könnte das ja dem Ruf nachträglich sein. Da war dann der Zugang generell auch schwieriger.
Diese, die also ein bisschen abwertend genannten Schweizer Ärztinnen, haben dann aber auch in Österreich praktizieren können. Durften die dann ihre praktische Ausbildung auch in den Krankenhäusern machen, oder mussten sie es dann in den Arztpraxen direkt lernen?
Ja, das ist auch wieder eine komplizierte Geschichte eigentlich. Die ersten Frauen, die noch so in den 1890er Jahren mit dem Doktorat wieder in die Monarchie gekommen sind, haben zum Beispiel unter ihrem Ausbildungsniveau als Hebammen praktiziert. Dann gab es eben so wie die Rosa Kerschbaumer, die ich genannt habe, oder eine andere Ärztin, die eine 1890, die andere 1895, die haben eine Sondergenehmigung des Kaisers bekommen. Und als aber dann 1900 Frauen Medizin studieren durften, war ein erster Schritt gemacht. Aber gerade die Krankenhäuser, vor allem die öffentlichen, bei den privaten war es etwas leichter, haben dann Frauen nur als Aspirantinnen, als unbezahlte Kräfte akzeptiert. Und ein ganz wichtiger Einschnitt in dieser Entwicklung war dann der Erste Weltkrieg, weil da hat es sich gezeigt, wenn Frauen gebraucht werden, dann können wir Vorbehalte, Vorurteile wie die Frage, darf eine Frau einen männlichen Patienten behandeln, von operieren, rede ich jetzt noch gar nicht, all das war natürlich situationsbedingt die Situation ganz anders. Da haben sich als quasi Kriegsnotwendigkeit ganz andere Möglichkeiten und Chancen für Frauen ergeben. Danach wäre es so gewesen, Kommando zurück, die Assistenzärztinnen hätten den männlichen Studenten und Assistenzärzten, die aus dem Krieg kamen, wieder weichen sollen. Aber da, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, haben wir ja schon ein Frauenwahlrecht. Also da gab es dann tatsächlich auch Tendenzen, oder Frauen haben sich das dann auch nicht gefallen lassen, sind auch von aufgeschlossenen Männern unterstützt worden und konnten dann nach dem Ersten Weltkrieg halt allmählich auch in den Krankenhäusern Fuß fassen.
Ich meine, wir haben für fast alle Berufsbilder diese Erfahrung, ne? In Krisenzeiten dürfen die Frauen, und wenn die Männer dann zurückkommen, wieder nach Hause, dann sollen die Frauen wieder als Reservearmee zu Hause glücklich sein mit dem Dasein als nur Hausfrau. Was waren eigentlich diese Argumente, die gegen Frauen verwendet wurden, als Ärztinnen arbeiten zu dürfen? Was war so dieser Argumentekatalog, mit dem sich das so lange halten konnte?
Ja, es war eine ganze Reihe ein wichtiges Argument war generell schon einmal, dass man verhindern wollte, dass Frauen überhaupt einen Zugang zu den Universitäten bekamen. Also generell, Frauen haben an einer Universität nichts verloren. Da wurde dann argumentiert, das ließe sich auch nicht mit der weiblichen Konstitution vereinbaren. Es gab einen berühmten Anatomen in den 1870er Jahren, der meinte ja, das Gehirn von Frauen sei ja viel kleiner als jenes von Männern. Da gab es dann ein paar sehr schlagfertige Frauen, die dann meinten, naja, dann müssten ja die Elefanten die besten Erfolge einbringen, weil die haben ein noch viel größeres Gehirn, also der sogenannte Gehirnvergleich. Dann ab und an wurde auch auf die weibliche Verfasstheit verwiesen, sprich, es wurde die Menstruation ins Treffen geführt. Wenn Frauen menstruieren, dann seien sie quasi völlig von der Rolle, seien nervös, können sich nicht konzentrieren und so weiter. Also das würde auch schon nicht gehen. Dann waren es männliche Konkurrenzängste, ganz massiv auch. Und natürlich auch bei ganz vielen, dass wenn Frauen jetzt studieren und als Ärztinnen tätig sind, dann gerät irgendwie die Welt ins Wanken, weil dann ist diese Rolle, die Frau, schon in der Medizin, natürlich, da haben wir eine lange Tradition, aber die Frauen waren immer die Helfenden, die Unterstützenden, die Dienenden, die weg von der akademischen und auch von der systematischen Ausbildung. Also bei den Hebammen um 1800 gab es eben schon auch eine erste institutionalisierte Hebammenausbildung, aber trotzdem, also Frauen weg und vor allem auch von den prestigeträchtigen Funktionen in der Medizin.
Und wie haben das die Patientinnen gesehen?
Ein wichtiges Argument, das von allen Seiten benutzt wurde, war, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen Frauen als Ärztinnen. Von fortschrittlicher Seite, und es war sozusagen auch das Einzige, wo auch die konservativen Männer oder auch konservative Frauen mithalten konnten, war dieses Argument, dass man gesagt hat, Frauen schämen sich, wenn sie zu einem männlichen Arzt gehen, und sie gehen viel zu spät. Und würden Frauen früher Ärztinnen aufsuchen, dann könnten Leben gerettet werden, sage ich jetzt ganz dramatisch, oder einfach viele Krankheiten früher behandelt werden. Und das Spannende ist, dass die Ärztinnen, also die Frauen, mit denen ich mich beschäftigt habe, in ihrer Argumentation, ich sage das immer, bei Vorurteilen, Rollenzuschreibungen angesetzt haben, um sie auszuhebeln. Weil es war nämlich auch das Argument der Ärztinnen, der Studentinnen, dass sie sagten, wir brauchen weibliche Ärzte. Und da war der Widerspruch von allen Seiten relativ mäßig, weil die Frauen haben sich dann auch später als Frauenärztin selbst auch bezeichnet, obwohl sie gar keine Gynäkologinnen im heutigen Sinn waren, sondern das Frauenärztin zielte mehr auf ihre Zielgruppe. Es waren vor allem die Frauen, die sie sich sozusagen als Patientinnen zu Beginn hier ansprechen wollten.
Das heißt, die Frauenärztinnen bezeichneten sich so, weil sie die Ärztinnen für Frauen waren.
Ganz genau. Sie waren Ärztinnen für Frauen und auch Ärztinnen, die schon den Schwerpunkt auch hatten auf sogenannte Frauenkrankheiten. Aber zu Beginn war das eigentlich die einzige Chance, dass sie dann auch, dass auch Patientinnen in die Praxis kamen. Es gibt auch noch Berichte von noch nach dem Ersten Weltkrieg von einem Sohn einer Ärztin, der sagte in Graz, also er kann sich ganz spärlich erinnern, dass Männer in die Ordination gekommen sind. Etwas anders war es bei den Fachärztinnen. Rosa Kerschbaumer, die ich ja schon erwähnt habe, war eine derart angesehene Augenärztin, dass das bei ihr in diesem Fall aufgrund ihrer Fachexpertise hat es keinen Unterschied gemacht. Da sind auch die Männer gekommen. Aber jetzt so im Bereich Allgemeinmedizin, da war mindestens bis zum Ersten Weltkrieg waren es in erster Linie Frauen. Und dann eigentlich, ja, hat es bestimmt bis nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert, bis das jetzt auch männliche Patienten jetzt ohne irgendwelche Vorbehalte eine praktische Ärztin aufgesucht haben.
Meine Mutter hat im Krieg in Innsbruck studiert und da gab es ungefähr 6 Ärztinnen, die da in der Ausbildung waren. Und die wurden dann also namentlich auch immer etwas spöttisch in der Vorlesung begrüßt. Das hieß dann sehr geehrte Herren. Ja, und tatsächlich eher das Fräulein Kantmet. Es war ja der Ausbildungsstand. Aber es war eine ganz klare Diskriminierung. Und diese Haltung gegenüber den Frauen, das hat ja auch viele Frauen abgehalten. Heute ist es so, dass wir mehr Medizin Studierende haben und auch praktizierende Ärztinnen. Also da hat sich wirklich auch etwas sehr getan. Und trotzdem gibt es noch Spuren von diesen, ich möchte sagen, Pionierinnen, wo Frauen sagen, wenn sie sich zu sehr für Gendermedizin oder dergleichen interessieren, dann fliegen sie auch ganz schnell aus den angesehenen Listen im Sinne von, das ist ein Frauenthema, das interessiert doch keinen. Und wir als Frauengesundheitszentrum sehen, dass da einfach ganz viele Forschungsdefizite sind, wenn auch immer noch an männlichen Mäusen experimentiert wird, weil die eben durch einen Zyklus nicht das Studiendesign durcheinander bringen. Ganz zu schweigen eben, wie das für Ärztinnen ist. Was ich auffällig finde, ist, dass ja diese Frauenärztinnen auch die Frauen sehr ermächtigt haben, selber als Expertin ihrer Gesundheit zu sein. Wo oder wie erklärst du dir das?
Ich würde sagen, weil einfach der Bedarf da war. Es war also einige oder ich habe mir diese 29 Ärztinnen, die ich da gefunden habe, habe ich systematisch in Form einer Kollektivbiografie, habe ich mir Unterschiede, Gemeinsamkeiten angesehen und das war der Vorteil auch von dieser Methodik, dass man ja das Ganze nicht nur an einem Beispiel macht, sondern hier viele Parallelen auch und Schnittmengen aufzeigen kann. Und eine so eine Schnittmenge war, dass fast alle waren auch in der Vermittlung von ärztlichen, von medizinischem Wissen tätig. Das konnte jetzt sein auf der wissenschaftlichen Ebene oder dass Ratgeberbücher geschrieben wurden. Anna Fischer-Dückelmann zum Beispiel hat ein sehr in millionenfacher Auflage dann bis in die 1980er Jahre aufgelegtes Buch Die Frau als Hausärztin verfasst und hat sich da sozusagen direkt wieder an die Frauen gewandt mit, ich würde sagen, mit zum Teil medizinischem Alltagswissen, Naturheil, Methoden sind mit eingeflossen, aber was ich noch viel wichtiger finde, sie war auch eine der ersten, die sich getraut hat, über das Geschlechtsleben des Weibes zu schreiben. Und das ist so schön, wenn man sich dieses Exemplar ansieht, da wird erstmals wird über die weiblichen Geschlechtsorgane, sie werden beim Namen genannt, und hinten ist so eine Farbtafel zum Rausnehmen und da sieht man einen nackten weiblichen und einen nackten männlichen Körper, aber noch so versteckt quasi, wenn das Buch, das war noch einmal eine Schicht tiefer, die Darstellung auch der Geschlechtsorgane, also alleine, dass man da nachlesen konnte, das finde ich, ist der ganz große Mehrwert. Und die Ärztinnen haben auch Vorträge gehalten. In der Schweiz gab es Gisela Lucci-Purcher, die hat gerade auch über die Frauen in den Wechseljahren beispielsweise Vorträge gehalten. Dann während des Ersten Weltkriegs gab es 3 Frauen, die auch anlassbezogen in Wien in der Gesellschaft für Geschlechtskrankheiten tätig waren und die, da steht dann immer nur für Frauen, auch Vorträge gehalten haben. Während des Ersten Weltkriegs quasi, leider gibt es keine Manuskripte, aber was so in den kurzen, harmlosen Zusammenfassungen, was man daraus schließen kann, dass halt erklärt wird, wie erkenne ich Geschlechtskrankheiten, was kann ich dagegen tun, aber trotzdem in diesem geschützten Raum haben Frauen wirklich genau hin, die Ärztinnen genau auch dahin gesehen, wo es Bedürfnisse gab.
Das ist ja sehr interessant, also diese Pionierinnen haben eigentlich das versucht, was wir auch versuchen, indem wir sagen, die Kompetenz für die eigene Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nur wenn ich unabhängige Informationen habe, bin ich in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, auch was die medizinischen Entscheidungen angeht.
Dann gab es auch die ersten Krankenkassenärztinnen. Da gab es wirklich Beschwerden, dass die männlichen Ärzte total grob mit den Frauen umgingen. Man muss sich vorstellen, wer ging zu einem Kassenarzt? Das waren Frauen aus den Unterschichten. Also auch wenn wir uns mit dieser Zeit beschäftigen, müssen wir trotzdem auch ein soziales Gefälle, müssen wir immer mitdenken. Und einige der Schweizer Ärztinnen haben auch in Arbeitervierteln, in Zürich beispielsweise, praktiziert. Andere waren nur Kurärzte, also für eine wohlhabendere Schicht. Aber gerade die Kassenärztinnen, das war ganz wichtig für die Patientinnen, weil das wurde in Zeitungen darüber berichtet, wie grob, wie rücksichtslos die männlichen Ärzte mit diesen Frauen verfahren sind. Also ein zeittypischer Begriff war einfach, dass sie Material waren, die Frauen. Material, an dem man was ausprobieren konnte. Oder also der klingt jetzt noch viel ärger heute, als er damals war. Aber es drückt einfach auch eine gewisse Respektlosigkeit aus. Und von einer Ärztin wird auch berichtet, als die, das war allerdings in der Schweiz, die mussten dann so im Klinikjahr, mussten die sie dann sozusagen Hausbesuche machen und da wird zitiert, dass eine Frau gesagt hat, ja, wenn sie jetzt weg ist, schickt sie mir wieder eine Jungferärztin, weil die Jungfernärztinnen können ja viel besser auf unsere Bedürfnisse eingehen als die männlichen Ärzte.
Sehr nett, Jungfernärztin. Wir haben übrigens den Begriff heute Patientengut auch immer noch, was durchaus was mit Material, also eine gewisse Haltungsähnlichkeit mit Material hat. Dieses eigentlich emanzipatorische Wissensvermitteln, das war damals ja auch, möchte ich fast sagen, in einer gewissen Tradition, ne, wo Wissen weitergegeben wird und so. Das wurde Hexen unterstellt, das wird Hebammen unterstellt, weil immer rund um die Frage von Fruchtbarkeit natürlich auch diese Ärztinnen sicher als vielleicht Abtreibungsärztinnen eingestuft wurden. Hast du da was finden können?
In Wien war eine Ärztin, die Doktorin Lubinger, kam aus dem sozialdemokratischen Milieu, hat auch als Kassenärztin gearbeitet und hat Abtreibungen durchgeführt. Und wir wissen das deswegen so genau, weil während der NS-Zeit wurde sie verfolgt, weil also aufgrund ihrer politischen Haltung in Kombination mit Abtreibungen, die sie gemeinsam mit einem männlichen Arzt durchgeführt hat, auch aufgrund von sozialen Indikatoren. In der Zeit, in den 1920er Jahren, gab es ja auch bereits Forderungen von der Sozialdemokratie für die Straffreistellung von Abtreibungen. Also da waren Ärztinnen tatsächlich auch involviert in Abtreibungen. Aber mir ist jetzt noch etwas anderes eingefallen, was du gesagt hast, sozusagen diese Macht, dieses Wissen auch um Fruchtbarkeit, um Sexualität. Von der anderen Seite gesehen, was die männlichen Ärzte ja auch total verunsichert hat, war, dass die Frauen nun auch an der Universität lernen und sich auch mit männlicher Sexualität auseinandersetzen müssen. Also man gibt es auch so ein Zitat, man stelle sich vor, eine Ärztin an einer männlichen Leiche. Da ging es aber nur sozusagen vor einem toten Mann, geschweige denn, wenn es um männliche Sexualität geht, um das Eingemachte, um Macht, sexuelle Macht. Jetzt auf einmal wird Frauen lernen an der Universität und dann vielleicht auch irgendwann einmal, dass ich vielleicht einen Mann gibt, der mit ihr auch darüber spricht, was bestimmt nicht sehr häufig war, aber trotzdem, also auch das hat ganz verunsichert. Sexualität auf beiden Seiten und bei Frauen natürlich diese Schwangerschaftsabbruch, und das war ja auch immer ganz ein massiver Vorwurf, dass Frauen könnten ihr Wissen auch dazu, die Ärztinnen dazu benutzen, um Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen.
Oder auch Verhütung, das war ja das Nächste. Ich meine, das war ja genauso angegriffen.
Also auch bei der Verhütung. Über Verhütung wird vor allem auch in diesen populären Schriften, da schreiben die Ärztinnen darüber, und ich denke auch wieder in den Vorträgen. Und da haben wir ganz viele Beispiele. Heute natürlich in der Zeit, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war das eine städtische Geschichte. Da haben wir Belege in den Zeitungen von Ankündigungen, von Vorträgen. Also das hat man nicht auf dem Land gemacht, aber in der Stadt war das schon möglich, im geschützten Rahmen von Vereinen oder auch von Krankenkassen, dass Vorträge von Ärztinnen gehalten wurden über Verhütung.
Was ja tatsächlich auch immer wieder in regelmäßigen Abständen Gegenstand von gesellschaftspolitischen Diskussionen ist. Es ist lächerlich, es ist ein Wahnsinn. Aber es ist total interessant, was diese Pionierinnen da machen mussten, ne? Glaubst du, dass sich die Medizin durch diese sogenannten Schweizer Ärztinnen auch geändert hat?
Ja. Ja, das sage ich jetzt ganz impulsiv, ohne dass ich jetzt noch wirklich über diese Frage nachgedacht habe. Ja, ich bin überzeugt davon. Es waren die ersten Frauen, die Medizin studierten. Sie haben eine sehr hohe Mobilität und Bereitschaft zur Migration haben sie mitgebracht, muss man einmal sagen. Ich meine, sie sind in die Schweiz gegangen, und worüber ich ja auch in meinem Buch geschrieben habe, es sind ja nicht alle in die Habsburger Monarchie zurückgekehrt. Es sind manche nach Bosnien und Herzegowina als Amtsärztinnen gegangen. Wieder ein ganz eigenes Thema. Und ein Grüppchen von Frauen, die in der Monarchie nicht Fuß fassen konnte, sind in die USA ausgewandert. Also da gab es einmal einen Wissenstransfer, der hier stattgefunden hat. Dann waren die Frauen auch die ersten, die das Berufsbild der Ärztinnen geprägt haben. Es gab vorher die akademische Ärztin nicht. Sie waren die ersten. Sie haben eine wichtige Funktion gespielt. spielt in dem Professionalisierungsprozess der Ärzte und Ärztinnenschaft. Zum Beispiel auch, was dann Mitgliedschaften in Ärztekammern und so weiter anging. Auch da wollte man sie mit ganz komischen Argumenten draußen halten. Sie mussten wieder, wie Gabriele Posana beispielsweise, mussten wieder Einsprüche erheben und sagen, ich möchte auch oder es steht mir zu, dass ich auch bei meiner Standesvertretung, dass ich auch dort vertreten werde. Und zusätzlich haben Frauen auch in dem, was man so in der Wissenschaft den Medikalisierungsprozess nennt, der im 19. Jahrhundert einsetzt, auch da haben sich Frauen ganz spezifisch eingebracht. Und sie waren auch die Ersten, die Role Models waren, obwohl das ist, hat auch nicht so funktioniert am Anfang, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Es gab einen Verein für erweiterte Frauenbildung, der hat Jahrbücher herausgebracht und in diesen Jahrbüchern wurden sogar Kurzbiografien von diesen Frauen, von einigen dieser Frauen gebracht, weil man der Gesellschaft beweisen wollte, dass Frauen durchaus fähig sind, dass sie studieren, dass sie Ärztinnen werden und, was damals auch nicht unwichtig war, dass sie nicht an Weiblichkeit einbüßen. Weil die große Angst war ja, dass diese Frauen alle als Blaustrümpfe, als die man sie bezeichnet hat, oder dass sie so Mannweiber werden, die ihre Weiblichkeit und ihre Attraktivität einbüßen. Und die Frauen wollten ja auch keine Männer werden, sondern sie wollten als Frauen hier ihrem Beruf nachgehen. Also da hat man schon einiges auch publiziert. Aber ich habe mich dann beim Resümee von meinem Buch, habe ich mit Maria Heidinger, der bekannten Gynäkologin, mittlerweile pensioniert, gesprochen und habe sie gefragt, ob sie Vorbilder hatte. Und Maria Heidinger hat gesagt, eigentlich nicht. Und sie ist in den späten 50er Jahren zur Welt gekommen, als die letzten meiner Ärztinnen gestorben sind. Leider diese Frauen, wo es mir so wichtig war, sie wieder zu entdecken, sie sichtbar zu machen. Ich glaube schon, dass die Beschäftigung mit ihren Biografien, mit der Geschichte, mit ihren Strategien, dass das auf jeden Fall einen Mehrwert für heute hat und eine ganz wichtige Aussage oder eine ganz wichtige Erkenntnis kann man auch an diesem Beispiel wieder aufzeigen. Geschlecht, Geschlechterzuschreibung, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, ist historisch bedingt, ist kulturell wandelbar, ist nichts, was uns in den Genen jetzt mitgegeben wird. Und das sind einfach auch historische Beispiele, wo es mir als Historikerin wichtig ist, dass ich da ansetzen kann. Und der erste Prozess, dass wir unsere Rollen überdenken und unsere Grenzen, die wir vermeintlich haben, dass wir an historischen Beispielen sehen, ja Moment, wenn es die politische Situation es erfordert oder wenn es einen Krieg gibt, dann ist das zweitrangig. Oder wenn Frauen in Bosnien muslimische Patientinnen untersuchen sollen, dann dürfen die das zu einem Zeitpunkt machen, wo man in Wien noch gar nicht studieren darf, nur weil es halt in herrschaftspolitische Interessen passt. Und mit solchen Beispielen, glaube ich, historisch fundierten Beispielen und Argumenten kann man aufzeigen, kann man einen wunderbaren Brückenschlag zur Gegenwart machen.
Maria Heidinger war ja auch eine Gründermutter des Frauengesundheitszentrums in Salzburg. Insofern fühlen wir uns ja auch sehr verbunden und sie kriegte den ersten Ausbildungsplatz auf der GYN und der damalige Chef nannte sie so als Streichelärztin, was natürlich auch eine ungemeine Abwertung darstellt, so nach dem Motto, ja, sie ist nur für die emotionale Versorgung da.
Übrigens wieder ein Brückenschlag. Eine Ärztin war in einem Kriegsspital, Betty Ostersetzer, in Brünn und hat dann in 3 Serien in der Zeitung darüber berichtet, wie sie in diesem Kriegsspital war. Und was sie halt vehement festgestellt hat, war, das Schwierigste war, sie konnte nicht reden mit den Patienten. Sie konnte mit den verwundeten Männern nicht reden. Und die Erkenntnis war, das wäre aber diese emotionale Zuwendung, wäre das um und auf gewesen, gerade für Männer an der Front. Also auch hier wieder ein Brückenschlag.
Privatdozentin Dr. Sabine Veits-Falk, Historikerin, die ein sehr spannendes Buch über die Schweizer Ärztinnen in Anführungsstrichen der Habsburg-Monarchie geschrieben hat. Das ist ihre Habilitationsschrift. Weibliche Karrieren, Handlungsspielräume und Grenzüberschreitungen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ist ein sehr interessantes, sehr dickes Buch mit über 600 Seiten. Aber liebe Sabine, ich möchte dir sehr, sehr herzlich danken für, ich möchte fast sagen, die Wurzeln der Frauengesundheitsbewegung, die tatsächlich in diesen innovativen Pionierinnen auch deutlich wird. Was da heißt, wir ermächtigen Frauen auch, viel Wissen zu haben. Und wie du in deinem letzten Statement auch gesagt hast, die Seele der Menschen, die behandelt werden, ob Mann oder Frau, brauchen auch diese Zuwendung. Und somit ist das auch eine medizinische Behandlung, weil ohne zu verstehen, warum etwas passiert, ist Heilung schwer möglich. Sabine, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deinen Beitrag in unserem Podcast.
Ich danke dir für die Einladung und für das überaus angenehme und tolle Gespräch. Herzlichen Dank.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.